Polish Radio External Service.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner Sendung am Samstag, dem 11. Juli. Mein Name ist Adam Dingser. Hallo und herzlich willkommen. Der 11. Juli ist in Polen ein Tag des Gedenkens und in diesem Jahr ein besonders angespannter. Wir widmen ihm heute die gesamte halbe Stunde. Am Ende der Sendung ordnet der Historiker Janusz Stitzner das Geschehen historisch ein. Zunächst aber ein Blick darauf, wie Polens Staatsspitze heute der Opfer gedenkt und wo das Erinnern zum Politikum wird. Heute vor 83 Jahren, am 11. Juli 1943, begann in Wolhynien der sogenannte Blutsonntag. An einem einzigen Tag griffen Einheiten der ukrainischen Aufständischen Armee rund 150 polnische Ortschaften an. Nach Angaben des Instituts für Nationales Gedenken wurden allein an diesem Tag etwa 8000 Menschen ermordet, vor allem Frauen, Kinder und alte Menschen. Der Historiker Szymon Niedziela über das Ausmaß.
Das Wolhynien-Massaker umfasste die Wojewodschaft Wolhynien, aber auch Ostgalizien, die Wojewodschaften Lwów, Stanisławów und Tarnopol sowie die Region Chełm. In diesen Gebieten wurden 120.000 Menschen mit äußerster Grausamkeit ermordet. Es handelte sich nicht um einen Schuss in den Kopf, sondern um stundenlange grausamste Folter. In Wolhynien beteten die Menschen um den Tod. Der Tod war eine Erlösung. Der Tod durch eine Gewehrkugel. Davon träumten alle. In Bezug auf die Fakten besteht in Polen kein Streit, wohl aber in Bezug darauf, was aus der Erinnerung folgen soll. Präsident Karol Nawrocki gedenkt der Opfer heute im südostpolnischen Radrusz. Sein Sprecher Rafał Leśkiewicz verbindet das Gedenken mit einer Forderung an Kiew. Der Präsident wird anlässlich dieses tragischen Jahrestages, des Jahrestages des Wolhynien-Massakers, wie jedes Jahr die Wahrheit und ein würdiges Gedenken einfordern, so wie er dies zuvor als Präsident des Instituts für Nationales Gedenken getan hat und nun als Präsident der Republik Polen. Das ist eine grundlegende Frage. Ich hoffe, dass bald auch bei den ukrainischen Behörden ein Umdenken einsetzt und sie aufhören, Verbrecher aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, Verbrecher der UPA zu verherrlichen. Die Regierung setzt einen anderen Akzent. Ministerpräsident Donald Tusk kündigt in Warschau eine Gedenkmauer mit einer ewigen Flamme an, mit den Namen aller identifizierten Opfer. Zugleich warnt er vor einer Erinnerung, die dem Hass dient. Wir wollen die Erinnerung an jedes einzelne Opfer bewahren, mit Vor- und Nachnamen. Deshalb wird in Warschau eine Gedenkmauer mit einer ewigen Flamme und den Namen jedes gefundenen und identifizierten Opfers entstehen. Die Republik Polen wird keines der Opfer vergessen. Die Erinnerung darf nicht zum Diener des Hasses werden. Die Antwort auf Nationalismus darf nicht noch mehr Nationalismus sein. Erinnerung und Wahrheit müssen uns dabei helfen, eine bessere Zukunft aufzubauen, ohne Hass und ohne Verachtung.
Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości, bez nienawiści i bez pogardy.
Über die politischen Lager hinweg eint die Redner ein Anliegen. Die Toten sollen ihre Namen und ein Grab zurückbekommen. Senatsmarschallin Małgorzata Kidawa-Błońska.
Wir müssen uns erinnern und wir müssen noch viele Fragen klären. Erinnerung kann nicht auf einer Lüge aufgebaut werden. Man muss die Wahrheit sagen. Ebenso wichtig ist, dass wir all diese Menschen in unsere Geschichte zurückholen. Sie müssen ihre Namen, ihre Lebensgeschichten und ihre Familien zurückerhalten. Ihre Angehörigen müssen wissen, wo sie begraben sind. Doch der 83. Jahrestag fällt in eine angespannte Zeit zwischen Warschau und Kiew und innerhalb Polens ist ein Streit darüber entbrannt, wie das Gedenken aussehen soll und ob es die Hilfe für die kämpfende Ukraine berühren darf. Mehr dazu nun in einem Blick in die Presseinterviews und Debatten aus dieser Woche zum Thema Wolhynien.
Im Haus der Begegnung mit der Geschichte in Warschau etwa ist aus seiner Buchpremiere eine Grundsatzdebatte geworden. Anlass war das Erscheinen des Buches »Spiele mit der Erinnerung über Geschichtspolitik, Polen, die Ukraine und Russland«, eines ausführlichen Gespräches des Journalisten und Historikers Andrzej Brzeziecki mit Grzegorz Motyka, dem Direktor des Staatlichen Militärhistorischen Instituts. Auf dem Podium saß außerdem Rafał Wnuk, Direktor des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Wnuk kritisierte, dass ukrainische Behörden die Tradition der Oper und des ukrainischen Nationalismus hervorheben. Er sprach von Geschichtspolitik als Instrument der Soft Power, also der Fähigkeit eines Staates, über Werte und Anziehungskraft Einfluss zu gewinnen. Aus dieser Perspektive macht die Ukraine einen Fehler, wenn sie der Oper gedenkt, sagte Wnuk. Der ukrainische Staat nehme sich damit Werte zum Vorbild, die eine tief antidemokratische, nationalistische und totalisierende Bewegung repräsentiert habe. Für Wnuk berührt das auch den Weg der Ukraine in die Europäische Union. Die Frage ist, ob die Ukraine mit einem solchen Gepäck in die Europäische Union eintreten kann. Meiner Meinung nach kann das ein Problem sein, so Wnuk. Motyka wandte sich vor allem gegen eine Gleichsetzung der Oper mit der polnischen Heimatarmee AK. Begonnen habe ein Streit um die europäische Darstellung der Geschichte, darum, was in europäischen Schulbüchern über das polnisch-ukrainische Grenzgebiet in der Zeit des Zweiten Weltkriegs stehen wird. Wer sich heraushalte, stimme letztlich zu, dass das Gleichheitszeichen zwischen AK und UPA zur moralischen und historischen Norm wird. Diese Gleichsetzung sei nicht haltbar. Von der historischen Seite ist das unwahr, von der moralischen Seite unmöglich, so Motyka. Die AK sei eine überparteiliche Armee gewesen, die UPA dagegen die Formation einer radikal-nationalistischen Parteistruktur, die politische Konkurrenten ausgeschaltet habe. Die AK habe nie eine so gigantische ethnische Säuberung begangen. Zugleich sprach Motyka der UPA ihren Kampf gegen Moskau nicht ab. Er bestreite nicht, dass sie für die Unabhängigkeit der Ukraine und tapfer gegen die sowjetische Herrschaft gekämpft habe. Aber Massenverbrechen kann man nicht rechtfertigen, denn das widerspricht europäischen Werten. Begonnen habe ein Spiel um die Europäische Union und darum, welche Geschichte der Ukraine in Paris, London oder Berlin in den Regalen stehen wird. Er vermute, ukrainische Behörden hätten an eine Version der Geschichte geglaubt, nach der zwischen Polen und der Ukraine eine Art moralisches Unentschieden bestehe, so Motyka. Brzeziecki indes widersprach dieser Deutung. Er warnte davor, der Ukraine zu unterstellen, sie wolle Polen als politischen Akteur in der Region ausspielen. Die Ukraine sei trotz militärischer Erfolge in einer schwierigen Lage. Die Ukraine wird vom Erfolg ihrer letzten taktischen Siege gegen Russland getragen und das ist sehr gut, aber es gibt viele Gründe, weshalb sie zugleich ein Paria Europas ist. Die Armut der Gesellschaft, Korruption, institutionelle Defizite. Vor allem aber dürfe die Kriegssituation nicht aus dem Blick geraten. Heute sterben Menschen am Dnipro, eine historisch motivierte Auktion darüber, wer diesen Menschen weniger hilft und dadurch mehr Tod zulässt, kann keine Form sein, die Opfer von Wolhynien zu ehren, sagte Brzeziecki. Kämpfen wir um die Erinnerung und streiten wir über historische Fragen, aber spielen wir nicht mit der heutigen Tragödie von Menschen, die unter russischem Beschuss stehen. Historische Streitfragen und strategische Interessen seien auseinanderzuhalten. Polen müsse sich fragen, welchen Nachbarn es in einigen Jahren haben wolle, eine gekränkte, vom Krieg traumatisierte Ukraine oder einen Nachbarn, mit dem Gespräche möglich blieben, und ob Polen in Europa als Gegner der Ukraine wahrgenommen werden wolle oder als ihr Fürsprecher. Er verwies auf die polnische Westbindung nach 1989. Dank Europa sind wir zu einem so attraktiven Staat geworden, dass die Ukrainer beschlossen haben, zu den Waffen zu greifen, um nicht mehr in der russischen Welt zu leben, betonte Brzeziecki. Eine ukrainische Perspektive auf den historischen Streit bietet der Abgeordnete der Werchowna Rada, Mikołaj Kniażycki, in einem Interview mit der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Beide Seiten müssten einen symbolischen Schritt tun, sagte er. Zuerst aber müsse man die Sprache entwaffnen. Schon die Rede von einem kalten Krieg um die Geschichte nannte Kniażycki absurd, während ein echter heißer Krieg gegen Russland unseren gemeinsamen Feind läuft. Entscheidend sei, welche Zukunft beide Länder anstrebten. Wollen wir Verbündete sein, auch in der Europäischen Union? Wollen wir, dass Polen ein Anführer Mitteleuropas ist und dass polnische Firmen am Wiederaufbau der Ukraine verdienen können? Oder wollen wir Feinde sein? Wer Feindschaft suche, finde immer einen Grund. Scharf kritisierte der Abgeordnete, dass der Geschichtsstreit in Polen zuletzt mit der Frage militärischer Hilfe verknüpft worden sei. Die ukrainische Armee verteidige nicht nur ihr eigenes Land, sondern auch Polen. Viele Menschen, die heute russischen Luftangriffen ausgesetzt seien, hätten keinen persönlichen Bezug zu den Ereignissen von 1943. Über die Verbrechen habe in der Sowjetunion nicht gesprochen werden dürfen. Niazhitski verurteilte die von ukrainischen Radikalen begangenen Verbrechen, ordnete die Verantwortung jedoch anders ein, als es in Polen üblich ist. Indem sie Terrorakte und Verbrechen begingen, machten ukrainische Radikale einen kardinalen Fehler, sagte er. Aber erinnern wir uns daran, dass dafür nur 5-10% der UPA-Soldaten verantwortlich sind. Zugleich sei in Polen nur ein Teil der gemeinsamen Geschichte präsent, vergessen werde, dass der Hintergrund dieser Tragödie die restriktive Politik der Regierung der Zweiten Republik gegenüber der ukrainischen Minderheit war. Als Beispiel für ukrainische Politiker, die gute Beziehungen zu Warschau gesucht hätten, nannte er Wassyl Mudry, den Vorsitzenden der ukrainischen nationaldemokratischen Vereinigung UNDO und stellvertretende Sejmarschall. Als Bezugspunkt für eine Annäherung nannte Kniazhitski Johannes Paul II., der bei seiner Ukraine-Reise 2001 dazu aufgerufen habe, sich von der Bitterkeit der Vergangenheit zu befreien, und er verwies auf einen Appell katholischer und griechisch-katholischer Hierarchen zur Entwaffnung der Sprache. Besorgt zeigte er sich über wachsende antipolnische Stimmungen in der Ukraine, angeheizt mit Blick auf Wahlen nach dem Krieg. Es läuft eine Auktion, wer antipolnischer ist. Sein Fazit: Patriotismus ist nicht, die antipolnische Karte zu spielen, sondern für den Sieg über Russland zu arbeiten. Wer den Gedenktag verstehen wolle, müsse den Überlebenden zuhören, und viele von ihnen schwiegen jahrzehntelang. Die Historikerin Katarzyna Ossowska-Wors vom Krakauer Institut des Nationalen Gedenkens IPN, Autorin des Dokumentarfilms Zmarłych Pogrzebać, hat im Pappgespräch die Erinnerungen jener gesammelt, die 1943 Kinder waren. Manche hätten ihre Geschichte erstmals nach 70 oder 80 Jahren erzählt. Ein Gefühl kehre in fast jeder Aussage wieder: Angst. Besonders schwer zu begreifen sei für die Kinder gewesen, dass die Gewalt häufig aus der unmittelbaren Umgebung kam. Das waren ihre Nachbarn, sagte Ossowska-Wors, Menschen, die zu Besuch gekommen seien, mit den Eltern auf dem Feld gearbeitet hätten. Die häufigste Überlebensstrategie sei Verstecken gewesen, in Hundehütten, Getreidefeldern, Gräben, Sümpfen, oft stundenlang bewegungslos und stumm. Die Kinder zeigten eine erstaunliche Reife. Sie hätten verstanden, dass Stille über Leben und Tod entscheiden konnte. Über die Brutalität müsse man sprechen, um die Traumata zu verstehen, sagte die Historikerin. Viele Morde seien mit landwirtschaftlichen Werkzeugen begangen worden. Manche Zeugen hätten später gesagt, sie seien dankbar gewesen, wenn Angehörige durch Schüsse starben. In Ostrówki seien rund 470 Menschen getötet worden, darunter 204 Kinder. In Wola Ostrowiecka unter etwa 581 Opfern 225 Kinder. Ziel war die Vernichtung der ganzen Gemeinschaft zusammen mit Frauen, Geheisen und Kindern. Einige Forscher verwendeten deshalb den Begriff Genocidium atrox. Zugleich hebt Ossowska-Wors hervor, was in polnischen Debatten oft untergeht. Die überwältigende Mehrheit der Kinder, mit denen ich gesprochen habe, überlebte gerade dank der Hilfe von Ukrainern. Teresa Gus habe überlebt, weil eine Ukrainerin aus Dulibe sie jahrelang versteckte, ihr einen ukrainischen Namen gab und ihr Ukrainisch beibrachte. Wer Polen half, riskierte das Leben der eigenen Familie. Man spreche deshalb von ukrainischen Gerechten. An der Bewertung der Verbrechen als Völkermord ändere das nichts. Es zeige aber, dass auch beim Zusammenbruch moralischer Normen Menschen Menschlichkeit bewahrt hätten. Für viele endete der Krieg nie. Diese Kinder seien Dinge, die kein Mensch sehen wollte, sagte die Historikerin. Für diese Menschen endete der Krieg nicht 1945. Er dauerte in ihrer Erinnerung weitere Jahrzehnte. Psychiater sprechen von transgenerationellen Traumata. Was bleibe, sei das Gefühl von Unrecht wegen fehlender Gräber. Einen Satz höre sie sehr oft: Wir wollen keine Rache, wir wollen ein Grab. Soweit die Presseschau. Wir wollen keine Rache, wir wollen ein Grab. Wer verstehen will, warum dieser Satz bis heute polnische Politik prägt, muss weit zurückgehen. In die Habsburger Monarchie, in die Zweite Republik, in die doppelte Besatzung nach 1939. Wolhynien, das ist eine historische Landschaft im Nordwesten der heutigen Ukraine zwischen Bug und Horyń. Der Historiker Janusz Stitzner hat diese Vorgeschichte für uns aufgearbeitet. Das Gespräch ist noch vor dem russischen Angriffskrieg aufgezeichnet worden. Es fragte Joachim Cicierski.
Es war lange ein Tabuthema, überhaupt der Verlust der polnischen Ostgebiete, die Menschen, die dort gewohnt haben. Da diese Gebiete 1939 von der Sowjetunion okkupiert wurden und 1945 endgültig an die Sowjetunion fielen, war es natürlich nicht konform und nicht genehm, den Kommunisten in Polen überhaupt darüber zu sprechen. Ich glaube, hier haben wir eine ähnliche Situation wie das Verhältnis der DDR zu den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die sich nun in Polen befanden. Es war ungelenk, es war vielleicht nicht ganz opportun, man hatte Angst, lieber nicht darüber reden.
Im polnischen Bewusstsein gab es aber diese Tragödie immer.
Ich kann mich gut daran erinnern, als Kind, als junger Mensch habe ich immer wieder irgendwo von diesen Massakern gehört, aber ich habe nichts Konkretes gewusst. Erst nach 1989 begannen Forschungen, begannen Untersuchungen, erschienen erste Artikel und diese furchtbare Wahrheit drang ins Bewusstsein der Menschen hier in Polen. Mhm. Außerdem die Betroffenen und ihre Familien, diejenigen, die überlebt haben und ihre Familien haben 40, 50 Jahre lang nicht darüber reden dürfen, können. Es gibt also einen natürlichen Prozess des Abreagierens durch die, vor allem die Familienmitglieder, denn die Menschen haben dort Furchtbares erlebt. Außerdem sind hier unsere Beziehungen zu unserem Nachbarstaat Ukraine tangiert. Es sind sehr wichtige Beziehungen für die polnische Politik. Die polnische Politik möchte die ukrainische Unabhängigkeit auf jeden Fall stärken, denn das bedeutet für Polen, dass dieser russische Imperialismus, diese russische Großmacht große Schwierigkeiten hat wieder aufzuerstehen. Ohne die Ukraine ist Russland natürlich nicht so gigantisch und so bedrohlich wie früher. Aber es gibt natürlich in den polnisch-ukrainischen Beziehungen gibt es zum Beispiel dieses Thema Wolynien. Mhm. Und dieses Thema vergiftet immer wieder diese Beziehungen.
Wir können hier nicht die lange und oft sehr dramatische Geschichte der polnisch-ukrainischen Beziehungen rekonstruieren. Es gibt jedoch keinen Historiker, der nicht darauf hinweisen würde, dass nicht alle, aber doch nicht wenige Ursachen des Geschehens in Wolynien in der Zwischenkriegszeit, also in dem Geschehen zwischen 1918 und 1939 zu suchen sind.
Auf jeden Fall, es gibt diesen polnisch-ukrainischen Konflikt. Ich spreche nur noch vom 19. Jahrhundert. Weiter zurück wollen wir hier nicht gehen, mhm. das würde den Rahmen sprengen. Das Erwachen der ukrainischen Nationalbewusstseins wurde vor allem von den Österreichern, denn wir sprechen hier über diese Teile Polens und der Ukraine, die sich bis 1918 in Österreich-Ungarn befanden, wurde von den Österreichern sehr geschickt ausgespielt. Die Polen waren in Galizien die Oberschicht. Das waren die Intellektuellen, das waren die Kaufleute, das waren die Beamten überwiegend, während überwiegend Bauern Ukrainer waren. Die Österreicher versuchten das aufkeimende ukrainische Nationalbewusstsein gegen Polen auszuspielen, nach dem bewährten Motto Teile und Herren. Als die Österreicher sich zurückgezogen haben, 1918, überließen sie überwiegend ihre Waffenbestände den ukrainischen Verbänden. Und das führte dazu, dass es 1918 und Anfang 1919 zu einem schweren Kampf der Polen und der Ukraine um Lwów-Lemberg ging. Die Stadt Lwów-Lemberg war überwiegend von Polen bewohnt, zu fast 65%. Dann waren ein hoher Anteil Juden, Ukrainer waren wenige. Das Umland herum war von Ukrainern bewohnt und der Versuch der Ukrainer 1918 Lemberg in ihre Gewalt zu bekommen, scheiterte. Der Staat, den sie dort ausgerufen haben, scheiterte. Das war die Westukrainische Volksrepublik. Aber um das Bild noch komplizierter zu machen, können wir sagen, gleichzeitig ist die sogenannte Ukrainische Volksrepublik in Kiew ausgerufen worden. Und die hat Polen und Józef Piłsudski unterstützt. Man wollte auf jeden Fall Lemberg, Lwów für sich behalten, aber die ukrainische Unabhängigkeit unterstützen. Und es gab gemeinsame Kämpfe der ukrainischen und polnischen Truppen gegen die Bolschewisten. Am Ende 1921 der Frieden von Riga zwischen Polen und der Sowjetunion. Die westukrainischen Gebiete fallen an Polen, die ostukrainischen Gebiete an die Sowjetunion. Es entsteht eine ukrainische Sowjetrepublik. In dem Vorkriegspolen sind die Ukrainer die größte Minderheit. Wir müssen uns vor Augen führen, dass die vier großen Ostwojewodschaften des damaligen Polen, also die Provinzen, die Wojewodschaft Wolynien, mhm. über die wir sprechen, dort waren 68% der Bewohner Ukrainer. In der Wojewodschaft Stanisławów genauso 68%, Tarnopol 85%, in Lwów, Wojewodschaft Lwów 34% Ukrainer Anteil, aber in Lemberg, in Lwów selbst über fast 70%. ein Teil der ukrainischen intellektuellen oder der bewusst ukrainisch fühlenden Bevölkerung wollte sich mit dieser Situation nicht abfinden. Das Ziel war ein ukrainischer Staat. In Sowjetrussland war natürlich jede nationalistische Bestrebung der Ukrainer wurde natürlich ausgemerzt und vernichtet. Mhm. Die Sowjets vernichteten die Ukraine durch die von ihnen künstlich hervorgerufene Hungersnot in den 30er Jahren, den Massengenozid an den ukrainischen Bauern, die Vernichtung der ukrainischen Intellektuellen, die nicht kommunistisch dachten. Während in Polen, obwohl Polen, ich würde sagen, ein halb autoritärer Staat war und das auch noch 1926, hatten die Ukrainer eigene Schulen, eigene Geschäfte, eigene Möglichkeiten, sich zu artikulieren. Das heißt, die Westukraine wurde, auch wenn die polnische Verwaltung, die polnische Polizei schon sie mit argwöhnischen Augen da guckte und versuchte, das eine oder andere zu unterbinden, gab es eine Möglichkeit, den nationalen Gedanken zu pflegen. Und die Westukraine, vor allem Lemberg, wurde zu einem Piemont, kann man sagen, des ukrainischen Unabhängigkeitsgedanken. Es gab Untergrundbewegungen in Polen, also die ukrainische Militärorganisation, später die Organisation der ukrainischen Nationalisten, die einfach bewaffneten Kampf gegen Polen führten. Das waren Terroranschläge auf polnische Politiker, das waren Überfälle auf Polizeistationen, das waren verschiedene andere Aktionen. Der polnische Staat musste natürlich reagieren. Es gab dann Verhaftungen, es gab ständige Auseinandersetzungen, aber es gab auch, das muss man ganz klar sagen, einen Teil der, vor allem der liberalen ukrainischen Oberschicht, die angesichts dessen, was in Sowjetrussland passierte, versuchte, einen Konsens mit dem polnischen Staat zu finden und den Versuch sozusagen, die ukrainische Identität in Polen zu pflegen. Leider muss man sagen, waren diese Strömungen gering und diese Einigung gelang nicht.
Am 17. September 1939 hat die Rote Armee Polen vom Osten her angegriffen. Die Sowjetunion holte sich Gebiete, die ihr im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes zugestanden wurden.
Ja, das ist wahr. Die Situation, also was die Polen bis heute als sehr schmerzhaft empfinden, ist die Tatsache, dass die sich zurückziehenden polnischen Truppen, die polnische Polizei, aus dem Hinterhalt von ukrainischen Verbänden überfallen wurden. Es gab viele Morde, es gab viele schreckliche Sachen. Der polnische Staat befand sich in der Auflösung. Die Ukrainer versuchten sofort, sich national zu artikulieren, aber die Sowjets haben sofort auch unterbunden. Die sowjetische Herrschaft in diesem Gebiet zwischen September 39 und Juni 41 führte zu Massendeportationen von der polnischen Bevölkerung, auch teilweise von Juden, teilweise von Ukrainern. Das waren die Besitzenden. Der ukrainische Bankier oder der ukrainische Geschäftsmann waren genauso Feind wie der polnische oder der jüdische. In dieser Zeit wurde sozusagen das polnische Element doch schon gewaltig geschwächt, denn die Polen waren überwiegend Beamte, Forstbeamte, Polizisten und die trafen die sowjetischen Repressalien am schwersten.
Als im Juni 1941 Hitler die Sowjetunion angegriffen hat, hofften viele Ukrainer, das Dritte Reich werde eine unabhängige Ukraine errichten.
Das ist wahr. Das Problem war, dass ukrainische Öffentlichkeit überwiegend beeinflusst wurde von entweder kommunistischen Strömungen oder Strömungen, die schon weitgehend dann irgendwann vom Nationalistischen ins Faschistische gingen. Die Organisation der ukrainischen Nationalisten strebte an, und das kann man als ein berechtigtes Ziel ansehen, die Schaffung eines ukrainischen Staates. Aber wenn diese Schaffung des ukrainischen Staates so aussehen soll, dass alle, die dort wohnen, die auch ein Heimatrecht dort haben, also die Polen, die Juden, die wenigen anderen Völkerschaften, von denen wird gesagt, sie müssen vertrieben werden, sie müssen entweder oder sie müssen ausgemerzt werden, denn dieser neue ukrainische Staat soll nur ein rein ukrainischer Staat werden, dann man spricht von einer rücksichtslosen, gnadenlosen Ausrottung, da muss man ganz klar sagen, das ist ein Mittel, das man nicht mehr akzeptieren kann.
Diese ukrainische Untergrundbewegung hat sehr viel Unterstützung aus Deutschland bekommen, noch in der Zeit des unabhängigen Polen. Die deutsche Abwehr hat da viel Geld eingesteckt, denn, wie Sie gesagt haben, es ging um eine Diversion gegen den polnischen Staat.
Die Ukrainer haben sich viele Hoffnungen gemacht, und als die Deutschen 1941 im Juni in Lwów-Lemberg einmarschierten, dann proklamierten die Chefs der ukrainischen, der im Untergrund unter sowjetischer Herrschaft agierenden Organisation der ukrainischen Nationalisten einen ukrainischen Staat. Die Deutschen wollten ihn gar nicht haben. Stepan Bandera, der Führer dieses Ganzen, landete in Sachsenhausen. Die Deutschen ermordeten einen großen Teil der gemäßigten Führer der Organisation der ukrainischen Nationalisten oder verhafteten sie. Was blieb, waren die radikalsten faschistoiden Elemente, die die Deutschen zwar dafür hassten, dass sie diesen Staat nicht bildeten, aber bereit waren, mit ihnen zu gehen. Denn die Deutschen hatten vor, die Juden in der Ukraine zu ermorden, das haben sie auch getan, und sie richteten sich auch gegen Polen. Das heißt, der Gegner unserer Gegner ist unser Freund, und so schloss die OUN, der radikalste faschistoide Teil, ein kurzweiliges Bündnis mit der deutschen Besatzungsmacht.
Immer wieder stellt sich die Frage, woher kam diese unglaubliche Bestialität, mit der die polnische Bevölkerung damals getötet wurde? Polnische Historiker sprechen von einem Genozid, vom Völkermord. Ist diese Bezeichnung berechtigt?
Woher kam diese Bestialität? Sie kam eben dadurch, dass alle Bremsen losgelöst wurden. Es sind die Organisation der ukrainischen Nationalisten hat es sehr geschickt angestellt. Erstens, sie hat ihren Mitgliedern empfohlen, erstmal der ukrainischen Hilfspolizei beizutreten, die die Deutschen aufgestellt haben. Und dann kam im Sommer 1943 der Aufruf zu desertieren. Tausende von diesen ukrainischen Hilfspolizisten, die schon an den Massakern an den Juden teilgenommen haben, die dieser Welt der Brutalität, der Rechtlosigkeit sich bestens zurechtgefunden haben, gingen in die Wälder, dem Ruf der OUN, also der Organisation der ukrainischen Nationalisten, folgend. Dieses, muss man ganz klar sagen, war eine von langer Hand geplante Maßnahme. Die Übergriffe auf die polnische Bevölkerung, die weitgehend wehrlos war, sie hatte keinen Staat mehr, es gab kaum einen polnischen Untergrund dort. Diese Bevölkerung war schon beraubt ihrer Priester, ihrer Apotheker, ihrer Lehrer, die Sowjets 40, 41, 39 schon ermordet oder deportiert haben. Die Führung im Untergrund der Organisation der ukrainischen Nationalisten beschloss für den 11. Juli und deswegen dieser Jahrestag 43, dann den Generalangriff. Vorher gab es schon sehr viele Übergriffe gegen die polnische Bevölkerung. Am 11. Juli 43 begannen die planmäßigen Überfälle auf die polnischen Siedlungen, Dörfer. 167 wurden gleichzeitig angegriffen. In diesen 11., 12., 13., 14. Juli 43 sind etwa 15.000 Menschen ermordet worden, auf eine wirklich bestialische Art und Weise, mit Äxten, mit Mistgabeln. Ich will das gar nicht jetzt hier weitergeben, weil man sich diese Bestialität kaum vorstellen kann. Diese Aktion dauerte dann bis in den Spätherbst 43, Anfang 1944. Unter der wohlwollenden Aufsicht der deutschen Besatzungsmacht, die Probleme an der Ostfront hatte, für die diese Ausschreitungen, das gegenseitige Kämpfe, diese polnisch-ukrainischen Kämpfe natürlich waren hier gelegen. Teile und herrsche, nicht wahr? Dann ist eben Ruhe. Und es endete so, dass, wie man heute rechnet, auf furchtbare Art und Weise diesen Massakern bis zu 150.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Das war also der Völkermord im Völkermord, so kann man das nennen.
So der Historiker Janusz Stitzner über die Massaker von Wolhynien. Heute am 11. Juli wird der Opfer des Massakers gedacht. Das Gespräch entstand vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Alle Beiträge aus dieser Sendung finden Sie auch online unter auslandsdienst.pl. Und das war es auch schon für heute aus Warschau. Einen ruhigen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Denizo. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.